herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich die KI-Expertin Dr. Vanessa Just zu Gast. Mit ihr habe ich über den aktuellen öffentlichen Hype um künstliche Intelligenz gesprochen, wie man KI am besten im Unternehmen einsetzt und fördert, wie man den Wirtschaftsbereich Logistik, besonders auch den mittelständischen, noch stärker für das Potenzial von KI sensibilisieren kann, wie man sicherstellt, dass man die schnellen Entwicklungen nicht verschläft, ob KI-Regulierung notwendig ist und vieles mehr. Los geht's! Hallo Vanessa, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ich freue mich auch, heute dabei sein zu dürfen.
Vanessa, ich habe gesehen, du tanzt auf ganz, ganz vielen Hochzeiten. Du bist erstmal im Vorstand des KI-Bundesverbandes, dann hast du deine eigene Firma gegründet, Just Tech. Dann bist du noch bei Neustar. Und was alle diese verschiedenen Engagements, die du da hast, verbindet, ist das Thema Digitalisierung, ist das Thema KI, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das ist ein bisschen dein Steckenpferd, deine Themen, die du momentan besetzt. Wie lange bist du schon dabei? Wie bist du in diese Themen reingekommen eigentlich?
Also alle die Themen, wie du schon sagst, verbindet halt eins, nämlich Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz. Ich bin promovierte Wirtschaftsingenieurin mit Fokus Maschinenbau. Und auch ein Thema, was eigentlich eine Schnittmenge in dem ganzen Thema hat, sind halt Daten und Prozessverständnis. Und deswegen bin ich eigentlich in meinem Studium schon mit dem Thema in Berührung gekommen, habe dann über Industrie 4.0, Bachelorarbeit, Masterarbeit, die auch im Dualkontext, also auch immer mit Unternehmensbezug stattgefunden haben, halt die Themen vertiefen können, auch halt im Hinblick auch auf Maschinenbaubereich, ja immer Anwendungsszenarien aus unternehmerischer Perspektive. Und dann halt über meine Dissertation, die ich auch berufsbegleitend verfasst habe, kam ich halt mit dem Thema Nachhaltigkeit immer stärker in Berührung. Und all die Themen, die du jetzt aufgezählt hast, zahlen halt eigentlich darauf ein, beziehungsweise sind Ausprägungen aus der Fragestellung, wie wirkt eigentlich künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit zusammen oder wie sieht eigentlich eine nachhaltige künstliche Intelligenz aus?
Ja, nun haben wir eine Situation, dass dieses Thema Künstliche Intelligenz so interessant gerade ist in der Öffentlichkeit. Alle wollen darüber sprechen, auf allen möglichen Veranstaltungen, auf allen möglichen Panels, in allen möglichen Diskussionen kommt das Thema KI immer wieder hoch. Und es gibt alle möglichen Leute, die sich dort als KI-Experten tummeln und zu KI was sagen. Wann hat man eigentlich das Gefühl, dass man zu dem Thema wirklich als Experte was sagen kann? Wie ist das bei dir? Du siehst ja auch Leute, die sich zu dem Thema äußern und kluge Sachen sagen und nicht so kluge Sachen. Wie ist das, wenn man sich so lange mit dem Thema beschäftigt und plötzlich alle möglichen Experten aus allen möglichen Ecken daherkommen und zu dem Thema was zu sagen haben?
Ich glaube, dass das Spannende gerade auch in dem Bereich künstliche Intelligenz ist halt, dass es auch aus den verschiedensten Blickwinkeln betrachtet werden kann. Gerade nehmen wir jetzt mal den Case des EU AI Acts. Auch da haben wir ja die verschiedensten Experten, die auf das Thema schauen. Wir haben sicher Juristen, wir haben Unternehmen, die daraus eine Meinung die wir für eine Meinung vertreten. Wir haben aber auch Startups, die natürlich als Experten zu dem Thema austreten, weil natürlich da nochmal eine ganz andere Perspektive auf das Thema reingebracht wird. Wir haben Leute, die vielleicht nur aus ihren eigenen nationalen Anforderungen schauen oder wir haben Leute, die über den nationalen Tellerrand hinausschauen. Das heißt, es ist auch immer eine Frage, mit welcher Perspektive schaut man auf die Themen? Das heißt, in welchem Bereich der künstlichen Intelligenz ist man dann auch wirklich Experte? Wir haben dann natürlich auch sicher Leute, die wirklich der technologische Experte sind. Wir haben dann aber auch vielleicht Experten, die sich eher in der Identifikation von Use Cases, die sich auch mit dem Business Case der künstlichen Intelligenz dahinter befassen und auskennen, positionieren. Das heißt, das Feld, ich bin jetzt Experte im Bereich der künstlichen Intelligenz, denjenigen, der wirklich alle diese Bereiche, Legal, Business Case, Rahmenbedingungen, Rechtliches umfasst, den würde ich sehr, sehr gerne kennenlernen. Ich glaube halt, es gibt noch wieder ganz viele verschiedene Einzelbereiche im Bereich Expertentum für künstliche Intelligenz.
Ja, auch so ein bisschen wie wenn du mit Medizinern sprichst, ne? Wenn ein Augenarzt mit Nephrologen spricht, mit einem Hepatologen, auch völlig verschiedene Fachgebiete und der eine weiß wirklich nur rudimentär über den anderen Fachbereich Bescheid oder kennt sich damit aus, das ist völlig normal. Das heißt, auch hier in der KI entwickelt sich gerade so ein Ökosystem von verschiedenen Experten, die verschiedene Fachbereiche halt besetzen. Wie würdest du beschreiben, worin deine Kernkompetenz liegt, wie du das Thema KI am besten verstehst?
Ja, also erstmal finde ich das Bild, was du gezeichnet hast, wahnsinnig schön, weil ich glaube auch gerade, dass wenn wir auch über den Wirtschaftsstandort Deutschland sprechen oder auch unsere Wettbewerbsfähigkeit, wir vor allen Dingen von dem Ökosystem Gedanken getrieben sind. Ich glaube, keiner kann alleine das Thema voranbringen oder auch bestimmte Fragestellungen, die wir heute haben, lösen, sondern wir benötigen verschiedene Kompetenzen. Wir brauchen verschiedene KI-Experten mit ihrer Brille, mit ihrer Perspektive auf das Thema. Und ich habe ja eingangs schon gesagt, was mich besonders motiviert und vorantreibt, ist natürlich die Fragestellung nach der Nachhaltigkeit von KI. Was meine Brille aber auch vor allen Dingen auf die Themen ist, ist auch vor allen Dingen immer die Frage der Machbarkeit. Das hat auch ganz viel oder der Angemessenheit auf den Use Case. Ich habe schon meinen akademischen Hintergrund verraten, also jetzt bin ich Wirtschaftsingenieur, Maschinenbauer. Ich glaube, ein Stück weit prägt einen das auch, so 80-20-Regel. Juristen werden schon allein in ihrer akademischen Ausbildung ganz anders ausgebildet, über manche Fragestellungen nachzudenken. macht, war für mich auch eine Lernkurve, ja, Lösungsorientierung oder finde erstmal Fragestellungen. Aber auch hier wirklich zu sagen, wo kann künstliche Intelligenz einen Mehrwert liefern, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit, aber welche Lösung und welche Herangehensweise ist auch der Fragestellung angemessen? Auch das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Was ich sicher nicht bin, auch zur Abgrenzung, ist jetzt an der Stelle zum Beispiel ja kein Branchenexperte in der Logistik. Was natürlich aber immer trotzdem ein großes den Asset ist, trotzdem in ein Grundverständnis mitzubringen. Jetzt bin ich als Wirtschaftsingenieur, Maschinenbauer natürlich auch mit einem gewissen Branchen-Know-how in verschiedenen Bereichen ausgestattet. Und ich denke, auch das ist wichtig, wenn wir heute über den Einsatz von Technologie nachdenken. Also ich glaube, wir haben bestimmte Bereiche, wo es wichtig ist, auch Branchen-Know-how und Technologiekompetenz zusammenzubringen, um wirklich das Potenzial von Lösungen entschlüsseln zu können. Es reicht nicht nur zu sagen, wir werfen da jetzt in Anführungsstrichen eine Technologie auf bestimmte Fragestellungen, sondern die ganzen Ergebnisse, die Findings müssen natürlich auch mit bestimmten Branchenverständnis interpretiert werden. Und da wiederum sind natürlich dann auf gewisse Stärken oder halt auf ja, Kompetenzen mit reinzubringen. Und ich glaube, da hat man natürlich auch seinen akademischen Background, seine Prägung, wie man auf Themen schaut oder wie man halt auf Lösungen angeht.
Ja, ich habe es eben schon erwähnt. Ich glaube, wir haben alle so den Eindruck, als wenn Künstliche Intelligenz in der öffentlichen Diskussion noch nie so präsent war wie jetzt. Es war immer schon so ein bisschen präsent, ist immer stärker geworden im Laufe der Jahre. Aber jetzt gerade mit dem Aufkommen von ChatGPT und Midjourney und solchen Tools, die auch wirklich den Endkonsumenten tatsächlich in den Genuss bringen, mit solchen KIs unmittelbar zusammenzuarbeiten und die Art und Weise, wie man mit KIs zusammenarbeitet über Sprache, entwickelt sich gerade ganz, ganz stark. Wie schaust du auf dieses Thema? Ist das eine gesunde Entwicklung, dass gerade so ein Hype um ein ganz spezielles KI-Thema entstanden ist? Oder lenkt es auch ein bisschen ab von wirklichen Entwicklungen, die gerade ganz woanders passieren?
Ja, also du hast ja jetzt schon ein bisschen den Hype-Begriff in den Mund genommen. Also wenn man mich auch mal so fragt, naja, ChatGPT, also ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es jetzt halt vor allen Dingen auch in der Allgemeinheit angekommen ist. Auf einmal hat man halt auch die Möglichkeit mit, ich sage mal meiner Mutter, aber es ist natürlich auch auf einmal sehr niedrigschwellig und in Anführungsstrichen auch mit der Allgemeinheit über den Einsatz von künstlicher Intelligenz oder mit Möglichkeiten über künstliche Intelligenz zu sprechen, weil man auf einmal ganz leicht ein Gefühl davon vermitteln kann, was gibt denn das eigentlich zurück, wie kann denn eine Eingabe davon aussehen. Das sind halt einfach Themen, die in den Jahren davor so ja einfach noch gar nicht möglich waren. Da war das einfach ein, nennen wir es mal Mysterium, für ganz viele einfach was Abstraktes, wo natürlich dann auch natürlich diese Risiken ja oder dieses Abwehrgefühl von Leuten, die sich damit nicht intensiv auseinandergesetzt haben, gegebenenfalls mit begründet war. Das heißt, das ist für mich im Moment jetzt so dieser große Moment, wo man sagt, man kann jetzt einfach mal aufgrund der, hey, es ist gefühlt anfassbarer geworden, erlebbarer geworden, ganz anders darüber sprechen und auch wirklich überlegen, wie wird sich denn vielleicht auch die Arbeitsplatzwelt, die Arbeitsumgebung daran verändern oder über welche ja fortschrittlichen Lernmethoden, Fortbildungsmethoden müssen wir aufgrund von solchen Transformationen, die durch künstliche Intelligenz für uns alle erwarten wird, nun wirklich auch nachdenken. Was ich ein Stück weit schade finde, und das kommt halt jetzt mit dem Hype-Gedanken, den du halt auch angesprochen hast, einher, ist die Frage, wo entsteht halt aber die wirkliche Wertschöpfung? Ja? Und ich meine, auch dieser ChatGPT-Moment kam ja nicht von irgendwo her. Das ist ja halt eine langjährige Forschung, eine Entwicklungsarbeit und dann gab es den Durchbruch. Und auf einmal hat man aber das Gefühl, jetzt auf einmal ist die künstliche Intelligenz da, aber sie war ja halt auch schon in den letzten Jahren sehr präsent und die Unternehmen stehen ja jetzt eher vor der großen Fragestellung, wie schaffe ich es in meine Prozesse und meine Unternehmensabläufe zu integrieren? Wie sehen wirklich meine wertschöpfenden oder sinnstiftenden, das kommt ja auch noch mit dazu, Use Cases aus, die ich für mich in der Produktion oder in der produktiven Tätigkeit einbinden kann. Das geht natürlich über diesen Hype oder Begeisterungsfaktor im Moment ChatGPT weit hinaus. Und wenn wir dann uns natürlich überlegen, wo entwickelt sich denn im Moment die künstliche Intelligenz, dann ist es natürlich nicht nur die ChatGPT-Lösung, die wir jetzt alle kennen und die wir vielleicht an einer anderen Stelle gerne mal verwenden, ohne uns jetzt die Frage nach Nachhaltigkeit an der Stelle zu stellen, sondern natürlich auch die Frage, wie verarbeiten wir denn im Moment Bilder? Wo könnten sie so im unternehmerischen Kontext halt auch einen wirklichen Mehrwert liefern? Wie können wir mit Spracherkennung arbeiten? Aber wenn wir jetzt auch das Thema mal mit der Bilderkennung weiterdenken, dann hat das natürlich auch einen transformativen Charakter oder evolutionären Charakter für die medizinische Diagnostik. Und das sind natürlich auch für mich eher Felder, wo ich sage, das geht los, ist losgelöst von diesem reinen Hype-Gedanken, sondern hier stehen wir wirklich vor sinnvollen Einsatzszenarien, wo die künstliche Intelligenz uns heute hier halt auch eine ja, Erleichterung des Arbeitsumfeldes bieten kann und wir wirklich auch sinnstiftende und ja, wertstiftende Möglichkeiten des Einsatzes für künstliche Intelligenz schon sehen können.
Ja, ich habe eine weitere Entwicklung beobachtet, auf die ich gerne deinen Blick hätte, und zwar das gesamte Entwickeln von so einem Open-Source-Ökosystem für KI-Modelle. In der Vergangenheit konnte man gut und gerne sagen, dass man, wenn man wirklich KI nutzen wollte, musste man entweder mit Forschungsinstituten zusammenarbeiten oder eigene Data Analysts haben oder KI-Experten, die Modelle entwickelt haben. Heutzutage, gerade auch in den letzten Monaten, kommen immer mehr Open-Source-Modelle, die auch über ganz normal über einen Web-Interface, über eine Plattform, über einen Sammelplatz, über ein Repository von solchen Modellen ganz einfach zugreifen kann. Und jeder halbwegs gescheite Kollege im Unternehmen könnte im Prinzip Zugang zu trainierten Modellen haben, die noch vor ein, zwei Jahren überhaupt nur in der Wissenschaft unterwegs waren, beziehungsweise gar nicht zugänglich waren für ein ganz normales Unternehmen, beziehungsweise den ganz normalen, interessierten Laien sozusagen. Ist das auch ein Phänomen, was ich jetzt nur gerade auf dem Schirm habe, oder ist das wirklich was, was sich entwickelt hat, und wie ist deine Sicht darauf?
Also das hat sich wirklich immer stärker entwickelt, und der Trend geht ja auch zu diesen No-Code-Low-Code-Anwendungen, niedrigschwellig schon nutzbar oder schon bestehende KI-Algorithmen nutzbar machen, nutzen für seine eigenen Fragestellungen, vortrainierte Algorithmen wiederverwerten, hat auch wieder ganz viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Und ich bin ein ganz großer Freund von diesen Plattformen. Warum? Man hat auch abgestimmte oder begrenzte Bereiche, sogenannte Sandboxes, in denen man halt auch seinen Mitarbeitern ermöglichen kann, mit bestimmten Daten, wir können nochmal auf den Bereich Datenschutz, Datensicherheit, Datenqualität und so eingehen, aber es einfach auch mal zu probieren in Bereichen, in denen einfach ja auch nichts, sagen wir mal, kaputt gehen kann. Ja? Welche Effekte hat denn das? Was ist denn jetzt so ein Ergebnis? Wie kann ich denn jetzt auch mit so einem Algorithmus mal rumspielen? Welche Informationen benötigt dieser dann? Und was ist eigentlich der Output oder was ist das Ergebnis? Welche Information muss ich denn eigentlich noch beisteuern? Also wo ist eigentlich mein Fachwissen an welcher Stelle nötig? Wer interpretiert das Ergebnis? Oder wie ist vor allen Dingen mit dem Ergebnis der künstlichen Intelligenz weiterzuarbeiten? Also eigentlich auch die Fragestellung, die so Mitarbeitende dann auch haben, wo wird mich denn eine künstliche Intelligenz zukünftig unterstützen? Wie wird denn zukünftig mein Arbeitsprozess, mein Arbeitsablauf anders vielleicht auch gestaltet sein durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz? Oder welche Entscheidungsfindungen werden gegebenenfalls unterstützt oder mir abgenommen? Also sowas kann man ja gerade durch diese Open-Source-Plattform ja auch selber mal den Mitarbeitenden mit auf den Weg geben oder gemeinsam mit ihnen entwickeln. Also deswegen für mich eine ganz tolle Möglichkeit, eigentlich auch hier die Mitarbeitenden sehr viel offener, leichter auf die Reise mitzunehmen. Trotzdem immer noch an dieser Stelle der Hinweis, man sollte wirklich immer im Hinterkopf haben, auf welchen Plattformen tummelt man sich denn, mit welchen Daten verprobt man auf die Algorithmen, die da angeboten werden, weil da kann natürlich auch mal schnell der Abfluss von unternehmensinterner geschehen. Also auch das ist wirklich bitte im Hinterkopf zu behalten. Ansonsten für mich immer ein wahnsinnig schönes, niedrigschwelliges Angebot, um wirklich auch den Einstieg mal für sich selber als Unternehmen zu finden, auch seine Mitarbeiter, Mitarbeitenden, die an dieser Stelle interessiert sind an solchen Ansätzen, die Möglichkeit zu geben, das Ganze mal für sich zu verproben oder halt auch gegebenenfalls Potenziale zu entdecken. Weil ganz häufig haben die Mitarbeitenden Ideen, wo Potenziale für KI-Use-Cases schlummern könnten und können das dann einfach mal verproben. Und wenn man dann wirklich auf Themen stößt, dann ist eigentlich der Moment, wo man sagt, jetzt suchen wir uns vielleicht einen externen Partner, der wirklich die komplette Kompetenz hat, da auch wirklich eine lauffähige Lösung zu entwickeln. Aber die ersten Findings über sowas mal zu verproben, zu gucken, haben wir die Daten, was passiert denn eigentlich dahinter? Super tolle Lösung.
Ja, ich gebe dir ein ganz, ganz konkretes Beispiel aus meiner kleinen Welt des Podcasting, jetzt mal abgesehen von der Logistik aus dem Bereich Podcasting. Es gibt ja schon seit geraumer Zeit Tools, wo du eine Audiodatei hochladen kannst und bekommst ein Transkript zurück. So. Und diese Tools waren halt jahrelang einfach absolut unbrauchbar. Also das Transkript, was zurückbekommen ist, hat deutsche Sprache schon mal gar nicht erkannt und englische Sprache auch nur so halb. Das heißt, dieses Transkript konntest du überhaupt gar nicht verwenden. Also da hättest du mal irgendwie 3 Praktikanten raufsetzen müssen für 3 Tage, um das glatt zu ziehen. So. Und das war irgendwie ein kommerzielles Tool, für das du bezahlen musstest. Jetzt hat OpenAI deine Sprachmodelle, da gibt es ein Modell, das heißt OpenAI Whisper. So, das kannst du über eine Plattform, kannst du da drauf zugreifen, da kann ich selber mit diesem Algorithmus, den OpenAI, bekannt von ChatGPT, dort entwickelt hat, meine Datei hochladen, bekomme mein Transkript zurück und das Transkript ist nahezu perfekt. Es ist einfach unglaublich gut und es kostet nichts. Es ist halt kostenlos und es ist direkt von mir bedienbar über eine Plattform, wo weitere Open Source und wo weitere trainierte Modelle einfach umsonst angeboten werden und ausprobiert werden können. Das heißt, wieder für mich aus meiner kleinen Welt so ein Kontaktpunkt, wo ich unmittelbar mit solchen Modellen zusammenarbeiten kann, die vor ein paar Jahren oder vor ein paar Monaten auch noch grottig schlecht waren, sehr, sehr viel besser geworden sind, kostenlos geworden sind und für jedermann zugänglich sind. Das ist jetzt ein kleines Beispiel aus meiner Welt, aber es gibt viele, viele Beispiele, wo ähnliche Modelle heutzutage genutzt werden können, sehr, sehr niedrigschwellig, so wie du es gerade beschrieben hast. Gibt es weitere Anwendungsfälle, wo du gemerkt hast, okay, das waren Dinge, die noch vor einem Jahr oder so komplett außerhalb der Reichweite des gewöhnlichen Nutzers waren und plötzlich zugänglich sind, kostenlos sind, weil Open Source überall gerade präsent ist?
Also ich möchte jetzt gar keine große Werbeveranstaltung machen, aber eine Open Source Plattform, die ich, also ist auch gefördert vom Land. Also an der Stelle ist es ja kein Unternehmensförder-Werbeblock hier an der Stelle. Aber wer sich für unterschiedliche Algorithmen interessiert und für Open Source, auch ins Labeling, auch von Geodaten etc. oder auch für Auswertung, auch, ich glaube, sie haben auch Logistik Open Source, auch hier so Routenoptimierung. Schau gerne mal bei AI Lab von NRW mit drauf. Die haben eine ganz tolle Plattform, die ist, glaube ich, letzten Monat jetzt online gegangen, auch in enger Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut an der Stelle, die natürlich auch sagen, sie sind jetzt ein Stück weit auch, sehen sich auch selber in der Verpflichtung oder halt auch ja, in der gesellschaftlichen Verantwortung, auch an dem, wo sie jahrelang dran geforscht haben, das Ganze jetzt auch online zu stellen. Und da sehen wir auch ganz viel, was aber auch in dem Bereich der Sprache, auch in der Dokumentenverarbeitung stattfindet, wie gesagt, auch in Geopunkten, also in den Bereichen, wo der Fraunhofer ja auch sehr stark unterwegs ist und hat das auch Open Source jetzt gestellt in Kooperation, wie gesagt, mit dem AI Lab von Nordrhein-Westfalen. Und das ist meines Erachtens auch eine ganz tolle Plattform geworden, wo man auch sowohl ein Designstudio hat, also man kann nicht nur die Algorithmen mal für sich verproben, sondern auch überlegen, wie würde denn eigentlich vorne mein Mockup aussehen, also wie würde eigentlich meine Arbeitsumgebung sich dann gestalten, wie kann ich Workflows, wie kann ich das Ganze dann auch für meine Arbeitsumgebung testweise mir mal zusammenklicken, um es mal so zu sagen. Und das ist halt so ein Thema, wo ich sage, wer Zeit hat, wer Lust hat, schau doch mal auf die Plattform, weil da haben wir wirklich auch eigentlich Algorithmen, die auch schon direkt im unternehmerischen Kontext einen Mehrwert liefern können, weil da geht es auch runter bis, wie könnte eine Dokumentenverarbeitung aussehen. Eigentlich auch so die kleinen, niedrigschwelligen Themen, die sich auch in Unternehmen bei Fragestellungen halt auch mal widmen kann.
Ja, das Thema Open Source ist auch schon in Logistik angekommen. Es gibt die Open Logistics Foundation, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine Plattform zu bieten, um wiederkehrende Software-Codes und Software-Snippets und kleine Einheiten sozusagen zur Verfügung zu stellen. Ich weiß nicht, wie weit die mit AI sind. Ich hoffe, KI spielt auch da inzwischen oder hoffentlich bald eine Rolle. Da geht es um Standards und um Softwareanwendungen, die halt jeder benutzen kann, die sozusagen standardisiert nutzbar sind und teilbar sind. Ich hoffe, das geht da auch hoffentlich sehr, sehr bald in Richtung KI. Aber jetzt haben wir schon ein paar Mal das Thema Logistik erwähnt und ich bin der Meinung, dass KI in ganz vielen Bereichen der Logistik ja schon unterwegs ist, aber den Leuten ist es nicht ganz so präsent. Es ist nicht ganz so offensichtlich, dass viele der Dinge, die heute schon genutzt werden, ob es Softwareanwendungen sind, ob es autonome Fahrzeuge sind, ob es Roboter sind und so weiter und so fort, überall steckt KI drin. Aber wie können wir trotzdem, wenn wir davon ausgehen, dass das Potenzial von KI gerade in der Logistik so enorm groß ist, was können wir zusätzlich tun, um die Logistik, also den Wirtschaftsbereich Logistik, noch stärker für das Potenzial von KI zu sensibilisieren?
Also ich komme immer ganz gerne, wenn es bei der Fragestellung geht, naja, wie kommen wir auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz? Über zwei Punkte. Erstmal fange ich eigentlich gerne an und sage, naja, lass uns gar nicht unbedingt über die Technologie reden, sondern welche Fragestellung haben wir denn grundsätzlich mal? Und dann schauen wir mal, ob Technologie, künstliche Intelligenz an der Stelle helfen kann, das Potenzial zu heben, beziehungsweise die Herausforderung, die sich dort stellt, dann zu beseitigen. Das ist so ein bisschen der Ansatz, wo es für mich darum geht, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit nicht zu sagen, KI um jeden Preis. Weil ich glaube, das ist auch total wichtig, wenn wir uns mal auch um über Grenzen und Potenziale von künstlicher Intelligenz Gedanken machen. Wenn es jetzt aber um das Potenzial von künstlicher Intelligenz grundsätzlich geht, dann finde ich es immer total wichtig oder auch sinnvoll, sich den Business Case auch recht früh vor Augen zu führen. Weil daran scheitern auch noch ganz viele Unternehmen, die so ein bisschen diesem Hype-Gedanken von künstlicher Intelligenz hinterherlaufen. Mhm. Die sagen, naja, wir müssen jetzt auf jeden Fall künstliche Intelligenz einführen. das gibt es, du lachst. Ja. weil das hat jetzt jeder. Und das sind mitunter ganz häufig diese Projekte, die nicht unbedingt erfolgreich sind, sagen wir es mal so. Und an der Stelle möchte ich wirklich dafür unbedingt plädieren, wenn man sich dem Thema nähern möchte, auch für sich, bevor man wirklich sagt, wir gehen jetzt in die Umsetzung, mal den Business Case zu rechnen. Zu sagen, naja, wie läuft es denn jetzt? Was kostet uns der Prozess jetzt? Und wenn wir denn künstliche Intelligenz zum Einsatz bringen, wie wird denn der Prozess zukünftig aussehen? Was wird er uns denn jetzt kosten? Und was kostet uns das Projekt dazwischen? Ich meine, dass man es nicht genau auf einen Euro rechnen kann und dass natürlich auch künstliche Intelligenzprojekte mitunter eine gewisse Unsicherheit immer in sich tragen. Das wissen wir jetzt, glaube ich, an der Stelle schon. Nichtsdestotrotz ist es total wichtig, weil wenn Unternehmen nachher sagen, ja, wir haben jetzt ein künstliches Intelligenzprojekt gemacht, der Business Case hat sich aber nicht gerechnet, dann ist es kein Projekt, womit man als Unternehmen glücklich ist. Damit wird man wahrscheinlich auch kein zweites machen. Ja, damit wird man nicht eine Erfolgsgeschichte erzählen, indem man sagt, wow, wir haben jetzt künstliche Intelligenz in dem und dem Bereich eingeführt, das hat zu folgenden Einsparungen geführt oder das hat unsere Prozesse verbessert oder das hat uns im Hinblick auf Nachhaltigkeit optimiert. Man braucht halt eine Success Story, damit halt der erste, nennen wir es mal KI-Pilot, eine Erfolgsgeschichte wird und das Unternehmen weiter in diesen Bereich künstliche Intelligenz voranschreitet oder weiter in diesen investiert. Und deswegen ist es für mich immer wichtig, dass das Unternehmen, was anfängt, sich im KI-Bereich zu engagieren oder sagt, wir setzen jetzt künstliche Intelligenz ein, sich wirklich genau überlegt, lohnt sich genau der Case, den ich jetzt ausgesucht habe. Nicht zuerst das allerdickste Brett bohren, sondern vielleicht lieber mit einem Quick-Win starten, wo man sowohl für sich als Unternehmen, als auch für seine Mitarbeitenden, als auch vielleicht die externen Partner, die ja vielleicht auch in dem neuen Prozess eingebunden sind, eine gemeinsame Erfolgsgeschichte erzählen können und sagen können, ja, wir erkennen jetzt die Neuerung, wir erkennen, es gibt einen positiven Beitrag durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Lasst uns die Geschichte weiterschreiben. Welche weiteren Use Cases können wir umsetzen? Und ich glaube, das ist total wichtig, wenn wir halt auch gerade über Sensibilisierung und wie können wir jetzt das Thema auch wirklich zum Einsatz bringen reden. Weil ich glaube, das ist in der Vergangenheit mitunter noch nicht so gut gelaufen. Da sind viele diesem Hype künstlicher Intelligenz hinterhergelaufen. Dann hat das an der einen oder anderen Stelle noch nicht so gut funktioniert, weil vielleicht die Datenlage noch nicht so gut war oder die Infrastruktur hat nicht geklappt. Und dann hat man recht schnell abgeschrieben und gesagt, nee, das brauchen wir nicht. Das läuft doch eigentlich auch so ganz gut. Das Thema ist für uns ad acta gelegt. Und jetzt haben wir wieder diesen neuen aktuellen Hype durch ChatGPT und jetzt steht man wieder vor der Fragestellung, ja, KI, ist das jetzt eigentlich was für uns? Wie können wir uns dem ganzen Thema nähern? Das ist halt nicht nur ein Hype-Faktor, sondern künstliche Intelligenz hat ja auch wirklich ein wirtschaftliches Potenzial. Und da, deswegen ist es halt, glaube ich, auch wichtig, dass Unternehmen sich auch aus dieser Fragestellung halt her nähren und sagen, gut, dann müssen wir es halt aber auch an Stellen einbringen, wo es nicht nur diesen Hype- und Marketing-Effekt hat, sondern wo es sich wirklich für uns auch rechnet.
Ja, du zeichnest jetzt so zwei Szenarien. Also einmal das Szenario, wo wirklich, bevor ich etwas starte, muss ein Business Case schon errechnet sein. Das heißt, ich muss einen Pfad sozusagen zu so einer Art Business Case haben. Der muss irgendwie vorliegen, der muss zumindest sichtbar sein. So, bevor ich überhaupt so ein Projekt starte. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist, was du gerade beschrieben hast, dass Leute einfach wild losrennen und irgendwelchen Hype hinterherrennen und dann enttäuscht sind, weil der Business Case nicht funktioniert und dann wird das Ganze wieder zurückgefahren, wird eingestampft, Leute sind enttäuscht. Gibt vielleicht noch einen Mittelweg, wo man von vornherein einfach eine Gruppe von Leuten im Unternehmen einfach ausprobieren lässt, ohne diesen Zwängen zu unterliegen, in jedem Fall sofort einen Business Case erreichen zu müssen, einfach um mit den neuen entstehenden Technologien zu arbeiten, ohne die Erwartung, dass da in erster Linie gleich ein Business Case bei rumkommt, sodass die Leute dranbleiben, dass man es gewöhnt ist, neue Dinge auszuprobieren, dass man gezwungen ist, sozusagen an neuen Dingen dran zu bleiben und einfach mal so eine Art, ja, ein Versuchsfeld im Unternehmen selber etablieren. Ist das ein Weg, der Sinn macht oder wie schaust du darauf?
Ja, das ist ein bisschen das, was ich eben schon eingangs sagte, wenn ich sage, naja, lass uns eigentlich so Open-Source-Bibliotheken nutzen, na, lass uns Sandbox nutzen, lass uns auch die Mitarbeiter in dem hingehen sensibilisieren, die Augen zu öffnen für potenzielle KI-Use-Cases. Weil wenn Mitarbeitende wissen, wie eine KI in Anführungsstrichen funktioniert und in ihren Prozessen weiterarbeiten und ihren Tätigkeitsbereichen, dann haben die ganz häufig die besten Ideen für mögliche Einsatzszenarien. Weil die sehen dann, ach, hier könnte eine Einsatzmöglichkeit sein, hier könnte eine Verbesserung durch KI vielleicht wirken. Und das sind eigentlich Ansätze, wie sie funktionieren. Was ich eben nur gegeneinander aufzeigen wollte, ist halt, es funktioniert selten dieser Top-Down-Ansatz, wir müssen jetzt KI haben, ohne eigentlich zu wissen, wofür, dann ist es halt sinnvoller, sich von vornherein zu überlegen, wie sieht denn jetzt der Business Case aus, ne? Welche Mehrwerte wollen wir dadurch erzeugen. Es ist natürlich ein wahnsinnig guter und valider Ansatz, weil das natürlich die Mitarbeitenden nochmal ganz anders abholt, Freiräume zu schaffen im Unternehmen, sowohl zeitlich als auch natürlich ressourcentechnisch auch für die Mitarbeiter oder auch in finanzieller Hinsicht zu sagen, probiert euch aus, weil so kann man natürlich auch genau diese Fragestellungen, die dann natürlich gegebenenfalls auch in den validen Business Case dann auch münden können, identifizieren und vor allen Dingen auch die Mitarbeiter im Umstellungsprozess sehr viel besser und leichter machen.
Ja, jetzt hört man ja ganz oft das Argument, gerade auch aus dem mittelständischen Logistik beispielsweise, hervorragend, KI, ich weiß, ganz riesengroßes Potenzial, aber wir haben die Leute einfach nicht. Wir haben die Leute nicht, wir haben die Data Scientists nicht, wir haben die Leute nicht, die mit sowas auskennen. Jetzt haben wir aber gerade gesagt, dass die Einstiegshürde, die Schwelle wird immer niedriger. Das heißt, das Anforderungsprofil von Leuten, die sich mit solchen Projekten beschäftigen können, ändert sich ja auch. Das heißt, es muss im Zweifel nicht mehr jemand, der 10 Jahre im Fraunhofer war oder jemand, der schon seit 20 Jahren an KI-Modellen forscht, sein, der bei mir im Unternehmen sitzt, sondern es kann im Zweifel wie aussehen, dieses Team, das man da losschickt. Wie muss so ein Team konzipiert sein? Gibt es so eine Art von prototypischen Minimalteam sozusagen, die man überhaupt auf solche Dinge loslassen kann?
Also was ich glaube, was total wichtig ist, ist erstmal auch vor allen Dingen das Branchen-Know-how. Ne? Also ich glaube, es ist jemand...
Das setze ich mal voraus. Also im Unternehmen, wenn ich jetzt in eine mittelständische Spedition bin, das Branchen-Know-how ist da. Okay.
Genau, also ich würde sagen, es ist immer wichtiger, jemanden zu haben, der ein logistisches Fachwissen hat und eine Begeisterung für Daten und in innovative Tools. Der wird eher sich in dem Bereich tapfer schlagen, als wenn wir sagen, wir holen den reinen Data Scientisten, der keine Ahnung von Logistik hat. Ich glaube, dann kommst du weiter mit erstgenannterer Rolle, weil ich glaube, genau wie du schon gesagt hast, dadurch, dass wir heute schon so viele Low-Code, No-Code Anwendungen haben oder halt auch innovative Tools, ist vor allen Dingen ja auch diese, gerade die Interpretation der Ergebnisse. Ja, das Bereitstellen der richtigen Daten in der geforderten Qualität, also auch die Vorauswahl, ja, das, wo du wirklich auch das Fachverständnis benötigst auf die Daten selbst, viel elementarer als nachher dieser Mittelteil, wo du denjenigen benötigst, der eigentlich die Algorithmen mitentwickelt etc. Und deswegen, wenn wir uns überlegen, welche Fachkompetenzen brauchst du, dann hast du vor allen Dingen halt na, genau diesen mit einem gewissen Fachverstand, mit einer Offenheit für Technologie und Innovation, der halt aber, und jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, na, nicht nur unbedingt den Business Case im Blick hat, aber du brauchst natürlich auch eine Rolle für jemanden, der weiß, wie soll denn der zukünftige Prozess aussehen? Also, wie werden wir denn zukünftig zusammenarbeiten? Welche Player brauchen wir? Ist das jetzt ein interner, ist das ein externer, betrifft es vielleicht auch unseren Kunden, betrifft es unseren Vorlieferanten. Also wie werden wir uns auch in unserem Ökosystem durch den Einsatz der Technologie neu aufstellen? Welche Schnittstellen haben wir? Das ist an der Stelle natürlich auch sehr wichtig zu beachten. Und das geht über den reinen Data Scientist natürlich weit hinaus, der auch dieses Ökosystem, in dem das Unternehmen aufgestellt ist, meist ja gar nicht erkennt. Und deswegen an dieser Stelle ganz klar das Plädoyer für die eigenen Mitarbeiter, die eine Begeisterungsfähigkeit, Offenheit und auch eigentlich den Lernwillen haben, sich für das Thema künstliche Intelligenz, neue Technologien und Tools zu begeistern. Und wenn es dann wirklich zur Implementierung oder halt auch zur vielleicht mal Entwicklung einer Eigenlösung kommt, dann passiert das, würde ich jetzt immer sagen, in der Regel ja selten in-house, sondern an der Stelle gibt es ja ganz tolle externe Partner von Softwareentwicklern, Unternehmen, die dann halt eine Lösung auch abstricken, wo ja das Fach-Know-how der jeweiligen Unternehmen auch mit einfließt.
Ja, wenn ich jetzt nochmal auf dieses Szenario von internem Know-how komme, was gibt es denn für Möglichkeiten, das KI-Know-how innerhalb des Unternehmens zu stärken? Selbst wenn ich jetzt jemanden habe, beispielsweise, der vor 10 Jahren Abschluss in KI gemacht hat, der sich damit mit der Uni beschäftigt hat beispielsweise, kann heute hoffnungslos überfordert sein mit den Modellen und mit den Ansatzweisen, mit den Lösungen, die heute am Markt sind. Gleichzeitig gibt es immer mehr Angebote, es gibt neue Lösungen, es gibt immer mehr Angebote und gibt immer mehr Möglichkeiten, sich schlau zu machen, sich auf dem Laufenden zu halten. Aber was sind aus deiner Sicht so ein paar Tipps und Empfehlungen, wie man gewährleisten kann, dass das Know-how innerhalb des Unternehmens erstmal in Bezug auf KI gestärkt wird und dann wirklich auch auf dem Level gehalten wird, dass man nicht komplett den Anschluss verliert, das nämlich sehr, sehr schnell passieren kann heutzutage?
Ja, also du siehst ja alleine heute ne, oder in den letzten Wochen, wie schnell einfach die Entwicklung ist und sich da up-to-date zu halten, ist halt eine Mammutaufgabe. Ich meine auch, du siehst wissenschaftliche Veröffentlichungen, du siehst neue Unternehmen, die halt auch an der Stelle entstehen. Und ein Stück weit ist es immer wiederum das Lernen im Job und an den Lösungen. Na, ich meine, wir sehen dasselbe auch bei uns im Unternehmen. Es bildet sich natürlich immer stärker halt einen Branchenfokus, je nachdem, in welchen Bereichen sind wir halt tätig. Wir sind stark in der Wasserwirtschaft, in der Energiewirtschaft, in der Immobilienwirtschaft mit unseren nachhaltigen KI-Lösungen tätig. Damit entwickelt sich natürlich ein Branchenfokus in diesen Bereichen. Da sind wir natürlich auch auf regulatorischer Sicht immer up to date. Wenn du dir natürlich aber auch die Frameworks anguckst, dann muss man halt auch sagen, es ist fast nicht möglich, auf tagesaktuellem Stand zu sein, was wieder veröffentlicht wurde, wo es neueste Erkenntnisse gibt. Was halt aber der Anspruch auch schon sein sollte, ist, wenn es natürlich neueste Entwicklungen gibt und du in dem jeweiligen Projekt zu diesem Thema bist, dich halt dann bedarfsgerecht, würde ich was sagen, aufschlauen zu lassen. Und ansonsten ist halt der Punkt, wenn du so eine gewisse Rolle im Unternehmen auch halt hast, hier regelmäßig natürlich das ganze Thema für sich selber mitzulernen. Aber was immer mehr auch an Bedeutung gewinnt, ist natürlich auch die Frage, wie gehe ich mit Unternehmenswissen, mit Unternehmenswissensdatenbanken und wie kann ich Knowledge Sharing im Unternehmen halt auch betreiben. Und auch hier haben wir natürlich die Möglichkeit, dass künstliche Intelligenz oder auch hier Technologie helfen kann, auch hier innovative Lösungen zu unterstützen. Also im Hinblick auf, wie kann ich meine Mitarbeitenden schulen, wie kann ich also erstmal das Unternehmenswissen, was ich schon habe, konservieren, wie kann ich aber auch individuelle Schulungsangebote zu individuellen Themen bereitstellen, welche Themen interessieren denn jetzt meine Mitarbeitenden. Da gibt es auch ein ganz interessantes Forschungsprojekt, Smart Attacks zum Beispiel jetzt an der Stelle. Da geht es weniger um die Inhalte über künstliche Intelligenz, sondern da wird künstliche Intelligenz eingesetzt, um Schulungsinhalte für deine Mitarbeitenden zu individualisieren. Also wie lernt mein Mitarbeiter, in welcher Lerngeschwindigkeit und in welcher Lernform? Der eine liest lieber, der nächste konsumiert durch Video, der nächste durch Podcast. Um dann natürlich auch zu sagen, was sind seine individuellen Lernziele, die der halt in den verschiedensten Bereichen hat, um dann als Unternehmen halt auch sicherzustellen, dass halt dieses lebenslange Lernen auch im Unternehmen auf die Tätigkeitsbereiche, die mein Mitarbeiter halt auch hat, hier durch Technologie gegebenenfalls unterstützt werden kann.
Mhm. Wie hältst du dich denn selber auf dem Laufenden? Ich meine, du stehst ja vor derselben Problematik und du musst auch über diese Themen kompetent sprechen und du bist auch der Gefahr ausgesetzt, dass du den Anschluss verpasst. Was sind denn deine Geheimtipps, wie du auf dem Laufenden bleibst?
Also ich bin eindeutig der Lesende. Also ich lese super, super gerne. Gut, Podcast höre ich auch noch. Und es ist natürlich eine Themenvielfalt, also auch gerade in den Bereichen, jetzt sind wir wieder in diesem Thema KI-Expertenwissen, welche Frameworks kommen gerade raus, welche Themen sind aber auch auf regulatorischer Ebene total wichtig. Jetzt sind wir wieder bei welchen Themen treiben mich um? Regulatorik, sowohl auf Nachhaltigkeit, ESG-Regulatorik ist ein großes Thema. Da kannst du natürlich den ganzen Tag nur dazu lesen. Es ist aber auch total wichtig zu überlegen, wie kann ich es für mich schaffen, relevante Informationen zu filtern. Jetzt komme ich gleich nochmal zum Risiko von künstlicher Intelligenz, aber ich werde erstmal nochmal ausführen, wie ich mich versuche, up to date zu halten. Mhm. Also ich plane schon auch meinen Tag morgens und abends gewisse Zeiten einfach auch dafür ein. Ja, also wie konsumiere ich meinen Lernbedarf oder meinen Informationsbedarf, um zu wissen, wo müssen wir halt jetzt im Moment bestimmte Themen uns wieder anschauen, was sind neue Entwicklungen, sei es auf dem EU-AI-Eck, welche Frameworks sind rausgekommen, wie ist im Moment die Diskussion, zu welchen Ständen. Also ich glaube, und das ist einfach auch der Anspruch, oder ich glaube, dass wohin wir laufen müssen, und da sind wir wieder bei, sei es Sandboxing oder Ressourcen, die wir unseren Mitarbeitern nicht zugestehen, das klingt so negativ, aber die einfach bewusst zugestanden werden sollen, ja, die Mitarbeiter haben sollen, damit halt Freiräume entstehen und auch eine Entwicklung fürs Unternehmen, ja, das ist eine Investition in die Mitarbeiter und damit auch ins Unternehmen einfach möglich ist. Diese Zeiten müssen bewusst geplant werden und dann kann man sich genau mit den Themen auseinandersetzen, die halt einen persönlich weiterentwickeln, aber halt auch damit das Unternehmen und vielleicht auch die Gesellschaft. Aber wenn wir halt, und jetzt komme ich zu dem Punkt, wie wähle ich denn aus, ja, und ich meine, man darf nicht in diesen ich glaube, man sollte nicht in dieses Risiko verfallen, auch dann zu sagen, naja, ich lese ja immer die gleichen Quellen. Und irgendwann kommt natürlich auch da eine künstliche Intelligenz, eine filternde Bubble zustande, die einem sagt, naja, du liest ja immer folgende Quellen, du hast irgendwie folgendes Meinungsprofil und man läuft Gefahr, weil man doch irgendwie als Mensch grundsätzlich mal bequem ist, diesem natürlich, ich will jetzt nicht sagen blind zu vertrauen, aber natürlich jenes zu konsumieren, was einem vorgelegt wird. Und damit entsteht natürlich auch in dem Thema, wie lerne ich oder welche Inhalte werden mir denn zum Lernen konsumiert, auch natürlich hier die Gefahr der einseitigen Informationsbereitstellung. Ja? Und ich meine, auch da müssen wir uns natürlich selber oder halt auch jetzt Unternehmen, wenn wir unsere Mitarbeiterschulungen uns anschauen, immer wieder in die Verantwortung nehmen, bewusst halt auch vielleicht mal eine andere kritische Quelle zu lesen, die vielleicht nicht grundsätzlich unser Meinungsbild widerspiegelt, um halt auch unterschiedliche Perspektiven auf Themen einnehmen zu können. Oder auch gerade, wenn wir in der Weiterbildung uns bewegen, halt auch mal Themen uns anzuschauen, die halt nicht grundsätzlich unserer persönlichen Neigung entsprechen, die aber genauso wichtig sind, wenn man sich sein Skillset anschaut.
Um das mal ein bisschen konkreter zu machen, gibt es so ein paar Go-To-Quellen, wo jemand, der in der Logistik arbeitet, sich mit KI-Themen beschäftigt, an KI-Projekten arbeitet, wieder auf dem Laufenden bleiben kann, wenn du sagst, du liest viel, was heißt das, Webseiten, Newsletter, Papers, die veröffentlicht werden. Gibt es ein paar konkrete Ratschläge, die du hast, die du mit den Hörern teilen kannst?
ich kann jetzt keine direkten Logistik-Tipps
verteilen. Nee, muss nicht Logistik sein, aber ich meinte Leute, die in unserem Wirtschaftsbereich Logistik arbeiten, die sich mit dem Thema KI aber näher beschäftigen wollen, die auf dem Laufenden bleiben wollen. Welche Tipps gibt es dort, um auf dem Laufenden zu bleiben, was im Thema KI gerade läuft?
Also ich bin immer noch ein großer Fan von Fachbüchern. Also was ich immer empfehlen kann, ist zum Beispiel der Springer Verlag, der ja doch sehr viel publiziert. Und warum lese ich so gerne den Springer Verlag? Er hat wissenschaftliche Publikationen und hat aber immer den Anspruch, das Ganze im unternehmerischen Kontext zu erzeugen. Das heißt, wenn Sie dort wissenschaftliche Paper lesen, dann haben Sie A, einmal die Fragestellung, was sind so die neuesten Frameworks, wo steht im Moment die Wissenschaft? Aber das Kapitel endet von jedem wissenschaftlichen Paper eigentlich, was sind die Implikationen auf Unternehmen, was sind spannende Use Cases, wie könnte man es zur Anwendung bringen? Und deswegen lese ich gerade, um halt auch zu gucken, wie ist eigentlich der Transfer von Wissenschaft auf die Unternehmen. Super gerne die Publikation im Springer Verlag. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Die haben auch immer einen großen Fokus. Schauen Sie da wirklich gerne mal rein, weil gerade auch diese Transferleistung da eigentlich in den verschiedensten Publikationsbänden immer gegeben ist und man sich da einen sehr guten Überblick verschaffen kann zum Stand der Forschung, aber halt auch immer mit der Fragestellung, was bedeutet das jetzt eigentlich für die Unternehmen und die Wirtschaft?
Habe ich unterschätzt. Ich dachte, dass Bücher heutzutage bei so einer sehr, sehr schnell sich wandelnden Technologie sozusagen zu dem Zeitpunkt, wo neue Bücher veröffentlicht werden, ist der Zug schon weitergefahren und man hat sozusagen den Anschluss schon verpasst. Aber gut zu wissen, dass gute alte Bücher vom Springer Verlag, Fachmedien noch.
Ja, man muss halt den Springer Verlag halt auch so sehen, die entwickeln sich auch weiter und man hat natürlich den Springer Verlag, die schreiben auch Blogs. Das heißt, sie haben natürlich auch dann wieder die Auskopplung in News, in Blogs, in Journals, was natürlich sehr viel schnelldrehiger ist. Und wenn sie sich halt aber mal wirklich eine Grundlagenforschung anschauen und so, werden halt sie auch noch immer Dissertationen geschrieben, dann haben sie bis vor Abgabe ja auch immer noch das letzte Kapitel und wie ist der aktuelle Stand oder also und deswegen auch schon schauen sie doch gerne wirklich mal rein.
Ja, okay, super, Ratschlag, danke. Du hast vorhin schon mal das Thema Daten angesprochen, enorm wichtig, sowohl Datenqualität als auch Quantität. Immer ein Riesenproblem in der Logistik, denn niemand hat Zugriff zu allen Daten, die in der Logistikkette, in der Lieferkette entstehen. Das heißt, alle haben immer nur so kleine Pools von Daten und es gibt immer diese Problematik, man hat keine tagesaktuelle Daten, man hat keine kompletten Daten, denn die Daten sind immer irgendwo beim Partner, im Partnersystem nicht zugänglich. Was gibt es denn aus deiner Sicht für Best-Practice-Ansätze, die gerne auch aus anderen Branchen kommen können, um Daten besser gemeinsam nutzen zu können für KI-Anwendungen? Wenn wir mal davon ausgehen, dass wirklich Daten wirklich das Triebmittel für KI-Anwendungen sind, davon gehe ich mal aus, Daten sind das Benzin, mit dem der Motor läuft. Das heißt, was gibt es da für Möglichkeiten, besser mit dieser Problematik zurechtzukommen?
Wie du auch schon eingangs gesagt hast, das Thema ist eigentlich auch vor allem die Frage nach Datenqualität. Es geht nicht immer nur um die Menge an Daten, sondern auch die Frage, wie ist meine Datenqualität? Sind sie vollständig? Sind sie aktuell? Sind sie konsistent? Sind sie frei von Fehlern? Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil ganz viele Unternehmen sagen dann, wir haben ja eine Menge an Daten. Und dann ist immer die Frage, ja, sind das denn auch eigentlich die richtigen Daten? Also haben wir hier die Daten vorliegen, die eigentlich auch auf die Fragestellung oder den Use Case, den wir identifiziert haben, passen, die uns an dieser Stelle überhaupt Antworten liefern? Oder haben wir einfach nur sehr viele Daten, die aber eigentlich hier an dieser Stelle uns überhaupt nicht weiterhelfen? Wenn wir aber genau diese Fragestellung, naja, passen die Daten oder wie können sie auch eigentlich über das Ökosystem hinweg, über vielleicht die eigene unternehmerische Wertschöpfungskette hinweg Unternehmen gegebenenfalls auch helfen, dann spielen natürlich auch Möglichkeiten halt von Datenintegration eine Möglichkeit. Also auch hier zu sagen, wie kann ich verschiedene Datenquellen anzapfen, die halt vielleicht auch A, verschiedene Datenquellen in meinem eigenen Unternehmen, B, halt aber auch Datenquellen, die gar nicht in meinem eigenen Unternehmen, in meinem eigenen direkten Zugriff vielleicht aber auch sind, um ein umfassenderes Bild zu erhalten. Hier sprechen wir ja natürlich auch immer von unterschiedlichsten Daten. Ja? Also wir haben strukturierte Daten, wir haben unstrukturierte Daten, wir haben also in dem Fall dann halt interne, wir haben externe Daten. Also auch hier sich erstmal dieses größere Bild für eine Datenintegration zu schaffen, kann schon auch helfen. Da kommen wir natürlich dann aber auch zu der Frage, wie sieht der Datenschutz aus? Wie sieht meine Datensicherheit aus? Was natürlich auch dann wieder Unternehmen ganz häufig vor so, naja, Fragestellung beziehungsweise auch Sorgen, Ängste, Nöte, sagen wir es mal so, stellt, die natürlich auch sagen, naja, wie soll jetzt meine Infrastruktur aussehen? Was sind denn jetzt eigentlich relevante Daten A für meine KI-Anwendung, die ich im Blick habe, aber die so unternehmensintern sind, dass ich sie eigentlich gar nicht mit anderen teilen möchte? Und da haben wir heute natürlich auch schon Ansätze. Du hast gesagt, wir können mal ein Beispiel aus einer anderen Branche machen, nehmen wir mal zum Beispiel die Immobilienbranche. Die sagen auch natürlich, ja, wir haben viele Daten, aber ganz häufig sind die Gebäude bezogen. Und dann ist die Idee oder ganz häufig der Gedanke, dass jedes Gebäude höchst individuell ist. In der Theorie. Wenn du dir trotzdem erstmal auf abstraktem Niveau ein Gebäude vorstellst und das mit einem anderen Gebäude vergleichst, dann sind Gebäude vielleicht auch gar nicht so individuell, wie man vermeintlich denken mag, weil die haben unterschiedliche Etagen, irgendwo sind Treppen, irgendwo sind sind Aufzüge und es gibt Fenster, es gibt Türen, also runtergebrochen auf die Merkmale eines Gebäudes, die natürlich wieder charakteristisch sind, sind dann doch diese miteinander zu vergleichen. So, warum kann man das jetzt eigentlich als ganz gutes Beispiel für die Logistik nehmen? Du hast natürlich auch wieder, auch wenn du jetzt unterschiedliche Unternehmen nimmst, wollen wir ja gar nicht unbedingt die Einzeldaten nehmen, sondern die ausgeprägten Merkmale der Daten. Wir haben verschiedene Ansätze, gerade auch mit KI-Methoden, nehmen wir das Federated Learning, wo es gar nicht darum geht, die Daten selber zu teilen, sondern du teilst nachher ein trainiertes Modell. Das heißt, ich habe Gebäude A und Gebäude B, die gehören jetzt unterschiedlichen Menschen. Wir haben aber vielleicht nicht in Summe die Daten, um die Modelle zu trainieren. Also könnten wir ein vortrainiertes Modell teilen und können halt jeweils mit den Daten von A und B die Modelle teilen, jeweils in den Gebäuden. Und die trainierten Modelle wiederum teilen sich Gebäude A-Besitzer und Gebäude B-Besitzer. Das heißt, die wiederum haben nie ihre Daten miteinander geteilt, haben aber beide nachher den Benefit von einem für sie trainierten Modell. Das ist jetzt mal so ein bisschen abstrakt. Ich hoffe, du konntest mir folgen. Das kann halt aber auch in der Logistik funktionieren, weil wenn Leute sagen, ich habe zum Beispiel einen wahnsinnig guten Datenpool in diesem Bereich und ein anderes Unternehmen hat einen wahnsinnig guten Datenpool in diesem Bereich, könnte man vielleicht gemeinsam mit den Datenmerkmalen ein ganzheitliches KI-Modell trainieren für die Logistik, könnte nachher sich das gesamtheitlich trainierte Modell teilen, musste aber nie das dafür die Daten untereinander austauschen. Antizipiert nachher aber an einem trainierten Modell, was gesamtheitlich den Prozess abdeckt.
Ja, da hätte ich eine vergleichbare Situation, wenn ich beispielsweise eine Objekterkennung, so ein klassischer Anwendungsfall für eine Logistik, wenn ich zum Beispiel auf dem Fließband Objekte erkennen muss. So, und ich habe halt nicht genug Datenmaterial, um so eine KI zu trainieren, die diese Objekte verlässlich erkennen kann. Im Regal oder auf dem Fließband beispielsweise. Kann ich ein vortrainiertes Modell benutzen, was jemand anders trainiert hat mit Daten, und wir können gemeinsam sozusagen diese Modelle trainieren und dann jeweils nochmal anpassen, feintunen und sozusagen auf meine bestimmten Bedürfnisse und auf die Objekte, die auf meinem Fließband beziehungsweise in meinem Regal liegen, nochmal fein zu tunen und anzupassen sozusagen. Das heißt, ich muss nicht warten, bis ich genug Daten habe, um das gesamte Modell zu trainieren, sondern ich nutze ein vortrainiertes Modell und kann das im Zweifel auch mit Konkurrenten oder mit Partnern teilen und wir profitieren alle davon. Das wäre zum Beispiel eine Antwort. Okay, ja. Macht Sinn. Ja, Vanessa, du hattest vorhin schon mal diesen Begriff genannt, nachhaltige KI. Da bin ich ein bisschen drüber gestolpert, weil du hast damit nicht gemeint, dass man KI benutzen kann, um nachhaltiger zu werden im Unternehmen. Klar ist das auch eine Anwendungsmöglichkeit, aber du meinst damit, dass man sich Gedanken darüber macht, die KI, die man nutzt, ob die auch wirklich zu meinen Nachhaltigkeitszielen passt. Das ist auch noch einer deiner Felder, über die du häufig sprichst, über die du auch forschst oder zumindest dir viele Gedanken drüber gemacht hast. Kannst du da noch ein paar Dinge zu sagen, was man eigentlich unter nachhaltiger KI versteht?
Ja, also schon eigentlich ganz gut eingeleitet, genau. Also für mich ist der Punkt halt auch, und ich habe es ja schon gesagt, muss es halt eigentlich auch eine KI sein. Das hat halt für mich auch ganz viel mit Angemessenheit zu tun, weil heute auch ganz viele Leute darüber sprechen, ja, wir brauchen jetzt unbedingt immer mehr Technologie, immer mehr Digitalisierung, immer mehr künstliche Intelligenz, aber sich auch halt bewusst zu machen, dass diese natürlich auch einen Impact hat, also auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Das heißt auch, sich zu fragen, wie ist denn eigentlich der CO2-Fußabdruck, also auch diesen verantwortungsvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz, Technologie, hat natürlich auch einen Impact auf die Fragestellung ökologisch, sozial und ethische Aspekte, die wir uns natürlich im Hinblick auf Nachhaltigkeit anschauen müssen. Das heißt auch hier, und wenn wir jetzt vorhin das Thema oder wenn wir auch vorhin das Thema Open Source angesprochen haben, hat das natürlich auch eine Implikation auf Nachhaltigkeit, weil auch künstliche Intelligenz kann natürlich sehr viel nachhaltiger entwickelt werden. Das geht schon damit los, wenn wir uns über Energieeffizienz an dieser Stelle Gedanken machen, wie sind denn die KI-Modelle entwickelt? Arbeiten die energieeffizient? In welchen Rechenzentren oder mit welchen Rechenzentren arbeiten wir? Wie ist der Energieverbrauch an dieser Stelle? Wie kann vielleicht auch eine Optimierung der Hardware, Software oder der Trainingsverfahren aussehen? Und wenn ich halt so ein Modell, was schon mal vortrainiert ist, verwende und dann nur noch das Feintuning mache, dann ist natürlich hier an dieser Stelle der CO2-Fußabdruck oder auch der Energiebedarf sehr viel geringer, als wenn ich nochmal wieder von Scratch anfange, einen KI-Algorithmus an dieser Stelle zu trainieren. Wenn ich jetzt aber bei dem Begriff nachhaltige KI bleibe, dann geht er natürlich weit über die Frage nach CO2-Fußabdruck und Energieeffizienz hinaus. Kommen wir natürlich auch an so Fragen wie Datenethik und Privatsphäre. Wie sieht denn der ethische Grundsatz halt auch im Umgang von Daten aus? Ja? Wie sehen meine Datenschutz-, Privatsphärenbestimmungen aus? Wie sieht der Datenbias halt auch? Ne? Also welche Daten stelle ich denn auch zur Verfügung? Ist dieser vollständig abgebildet? Welche Praktiken finden bei der Datenverarbeitung halt auch statt? Auch das ist natürlich auch im Hinblick auf Fairness, Bias, soziale Aspekte der Nachhaltigkeit wahnsinnig relevant. Weiterer Punkt ist auch die Transparenz und Erklärbarkeit. Auch gerade das ist, wenn man jetzt so ein bisschen in den letzten Wochen auch im Hinblick auf den New AI Act die Diskussion mitverfolgt hat, dann hat die wenig unter der Überschrift nachhaltige KI stattgefunden, sondern wirklich häufiger unter dem Thema Erklärbarkeit, ist natürlich aber auch ein Unterpunkt von Nachhaltigkeit. Also wie sieht denn jetzt eigentlich die Transparenz der Funktionsweise aus? Können wir vielleicht auch Entscheidungen der KI-Systeme nachvollziehen? Sind diese erklärbar? Das heißt, auch hier haben wir natürlich eine soziale Verantwortung, wenn wir künstliche Intelligenz einsetzen. Auch halt erstmal auf die Modelle gedacht, aber auch wenn ich mir jetzt über langfristige Auswirkungen und wir haben über Transformation von Arbeitsplätzen an einer Stelle schon kurz mal angerissen, dann hat das natürlich auch wieder Implikationen und das ist alles der große bunte Blumenstrauß von nachhaltiger KI.
Ja, aber auch das muss ich irgendwie in Einklang bringen. Ich meine, das Argument einfach mal versuchen ist ja auch ein sehr wertvolles Argument, einfach mal loszustarten, ohne sich im ersten Schritt schon Gedanken zu machen über die Nachhaltigkeit der KI und der Modelle, die ich einsetze und ob die, wie viele Ressourcen die benutzen und so weiter und so fort. Im Zweifel ist das vielleicht ein Luxusproblem, das ich auch noch später lösen kann. Oder du siehst es eher als etwas, was man jetzt schon gleich mitdenken muss. Ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass Leute sich irgendwie zu viele Gedanken machen und zu viele offene Fragen, Ethik und Regulierung und Nachhaltigkeit und dass man sozusagen da irgendwie erstmal ganz lange überlegt und plant, bevor man überhaupt losläuft. In vielen Fällen macht es einfach auch Sinn, einfach mal loszurennen und einfach mal was auszuprobieren, oder nicht?
Also ich bin großer Freund von einfach mal machen, ja. Aber es sollte schon auch fair sein, einfach mal zu machen. Also das ist schon wichtig. Also da kommen wir aber ja auch ganz häufig über die Funktionsweise von KI-Systemen. Und viele der Punkte, die ich auch angesprochen habe, stehen so ja ganz häufig gar nicht unter den Überschriften nachhaltige KI sind, aber trotzdem wichtig, dass sie funktionieren. Oder wenn wir über den Business Case nachdenken, ist das wirtschaftlich sinnvoll, das zu tun, dann hat das ja auch ganz viel mit einer wirtschaftlich-ökonomisch nachhaltigen KI zu tun, weil wir auf alle versuchen gar nicht unbedingt nur die Technologie zu verstehen, sondern sie soll natürlich auch ökonomisch und nachhaltig angemessen sein. Ja? Macht das hier jetzt Sinn, das Ganze mal zu tun? Also deswegen sage ich, bin ich bei dir, nicht zu viele Fragen im Vorfeld zu versuchen, zu antizipieren und zu klären. Die werden sich auf dem Weg der Reise schon stellen und hoffentlich dann auch positiv beantworten lassen. Nichtsdestotrotz ist es halt auch wichtig, glaube ich mal, das Gesamtfeld zu sehen. Was bei uns immer ganz spannend ist, wenn wir mit den Unternehmen reden, dann kommt viel häufiger so der Kommentar, ach, wenn das alles nachhaltig ist, ja, dann machen wir schon ganz viel in dem Bereich Nachhaltigkeit. Und ich glaube, das ist auch mal so eine ganz schöne Erkenntnis, weil ich mag es, wenn Unternehmen es eigentlich, sagen wir mal, aus intrinsischer Motivation tun oder weil sie halt aus anderen Themen heraus sich dem Thema widmen und es gar nicht unter die Überschrift Nachhaltigkeit stellen, sondern sie einfach sich dem Thema Predictive Maintenance annehmen, überlegen, wie können wir unsere Prozesse optimieren, wie können wir unseren Direktverladungsanteil erhöhen. Das ist jetzt auch ein Logistikbeispiel. Und wenn man dann darüber anfängt zu diskutieren, welche Implikation hat die Erhöhung des Direktverladungsanteils auch durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Logistik, und man schaut dann mal drauf, hey, man kann Ressourcen einsparen, man kann Wege verkürzen, man kann den CO2-Fußabdruck reduzieren, dann ist man auf einmal beim Thema, hey, das hat ja auch ganz viel mit Nachhaltigkeit zu tun, aber man nähert sich dem Thema nicht über, hey, wir müssen jetzt Nachhaltigkeitscase identifizieren.
Ja. Yeah. Vielleicht letzte Frage zum Thema, das du eben schon mal kurz angesprochen hattest, und zwar KI-Regulierung. Du hast auf den EU-AI-Act hingewiesen. Wie ist da deine Sicht auf die Dinge? Bist du eher jemand, der sagt, Mensch, da passiert gerade so viel, da sind so viele offene Fragen, da muss dagegen gesteuert werden, da muss dringend klare Verhältnisse geschaffen werden, da muss dringend Regulierung aufgestellt werden, um das Ganze ein bisschen in gemäßigte Rahmen zu bringen? Oder bist du jemand, der denkt, wir dürfen jetzt da nicht zu sehr mit der Keule draufhauen und wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Innovation abwürgen und dass die gesamte Innovation, die Forschung und das ganze Experimentieren einfach nicht mehr in Europa oder in Deutschland stattfindet, sondern in anderen Regionen, wo nicht diese drakonischen Regulierungen aufgebaut werden?
Als allererstes müssen wir erstmal überhaupt wissen, woran wir uns jetzt zu halten haben. Ich finde im Moment diesen Schwebezustand, das ist das Schlimmste, was wir haben können, weil keiner so genau weiß. Und im Moment auch. Das spiegelt auch Unternehmen zurück, die sagen, wenn ich noch gar nicht die Folgekosten abschätzen kann, dann tue ich im Moment gar nichts. Und das ist ein ganz schlimmer Stand, den wir im Moment haben. Deswegen finde ich es erstmal wichtig, dass wir zukünftig jetzt wissen, wie unsere Spielregeln aussehen. Und dann können wir uns danach ausrichten. Ansonsten bin ich ganz klarer Verfechter davon, wir dürfen Innovation nicht ausbremsen. Wir dürfen uns nicht selber im internationalen Wettbewerb benachteiligen. Ich finde es wichtig, Spielregeln zu haben. Es ist wichtig, Standards zu haben. Aber ich denke, wir haben eine tolle Innovationskraft als deutscher Standort. Und die sollte unterstützt werden. Und ich glaube, das ist an der Stelle, vielleicht an einer anderen Stelle, ein bisschen außer Acht gelassen worden. Und ich glaube, wir brauchen auch eine Flexibilität und vor allen Dingen auch die Möglichkeiten der Anpassungsfähigkeit. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten gesehen, wie schnell ein Thema sich weiterentwickeln kann. Und ich glaube, auch das ist wichtig, dass wir eigentlich hier Möglichkeiten haben, uns selber entwickeln zu können, auch in Technologien. Ich denke, es ist trotzdem wichtig, dass wir den Schutz von Verbrauchern, von Arbeitnehmern, von unseren gesellschaftlichen Punkten im Blick haben. Aber Innovations- und Wettbewerbsfähigkeitsaspekte sollten darunter auf gar keinen Fall leiden dürfen.
Sehr gut, tolles Schlusswort. Vanessa, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Schön, dass du heute dabei warst. Es waren sehr, sehr interessante Gedanken und Denkanstöße dabei. Ich hoffe, der eine oder andere wurde inspiriert, sich noch enger mit dem Thema KI auseinanderzusetzen, als sie es ohnehin vielleicht schon tun. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
So, das war der BVL-Podcast zum Thema KI mit Dr. Vanessa Just. Ich hoffe, da waren ein paar nützliche Denkanstöße für euch dabei. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Und bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.